Wenn Inge gekocht hat, war einer ihrer Spezialitäten Königsberger Klopse. Wie konnte es auch anders sein? Inge stammte aus Königsberg. Nun, klar, die Stadt ist schon seit mehreren Jahrzehnten in Kaliningrad umbenannt. Kaliningrad hat Inge aber nie kennengelernt. Inge stammt aus Königsberg. Sie hätte Gelegenheit gehabt, später in ihrem Leben wieder in die Stadt ihrer Geburt, die Stadt, wo sie aufgewachsen ist, zu fahren, ist sie aber bewusst nicht. Sie hat gesagt, ich will nicht wieder dahin fahren, weil ich weiß, dass es jetzt dort alles ganz anders aussieht. Und ich will die Stadt meiner Jugend in Erinnerung halten, wie ich sie gekannt habe. Inge gehörte zu den unzähligen Menschen, die im Folge des Zweiten Weltkrieges ihre Heimat verloren haben, die vertrieben wurden, die woanders hin mussten, um in Sicherheit zu kommen. Man könnte zu Recht hier den Begriff Exil benutzen. Ja, Inge und so viele andere wurden ins Exil geschickt. Eine schmerzhafte Erfahrung, was aber Millionen von Menschen in der Menschheitsgeschichte gemacht haben. Es sind viele dunkle Kapitel in dieser Geschichte, wo Menschen von ihrer Heimat vertrieben wurden, wo sehr viel Schmerz und Leid entstanden sind. Und es ist auch so, dass das Thema Exil sich praktisch wie ein roter Faden durch die gesamte Bibel zieht. Es ist ein roter Faden, den wir oft nicht so wirklich wahrnehmen. Und heute wollen wir sozusagen eine Vogelperspektive auf diesen roten Faden nehmen und sehen, wie Gott auch in solche dunkle Kapitel unseres Lebens hineinkommt, dass er in unsere Dunkelheit hineinkommt, wenn wir uns im Exil befinden, wenn wir merken, wir sind an der falschen Stelle im Leben. Wir sehen, dass Gott uns ein Zuhause gibt. Das erste große Beispiel, wie Gott sein Volk befreit hat, finden wir relativ am Anfang der Bibel in dem Buch 2. Mose. Dieses Buch, wie meine Bibelunterrichtsschüler in letzter Zeit mehrfach gehört haben, kann auch als Exodus bezeichnet werden. Exodus, weil das Volk aus dem Land Ägypten ausgezogen ist. Aber es war eine ganz schmerzliche Geschichte, was sich da entwickelt hat. Und ich lese aus Exodus Kapitel 3, also 2. Mose, Kapitel 3, die Verse 7 und 8. Der Herr sprach zu Mose: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid. Ich bin herabgestiegen, um sie der Hand der Ägypter zu entreißen und aus dem Land hinaufzuführen in ein schönes Land, ein weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Siehst du, die Israeliten, sie fristen für mehrere Jahrhunderte ein Sklavendasein in Ägypten. Sie hatten kein eigenes Land. Ja, die hatten das Teil des Landes, wo die meisten von ihnen gewohnt haben und sie hatten dann ihre Hütten, wo sie dann hausieren konnten. Aber 7 Tage der Woche, ununterbrochen, mussten sie immer arbeiten, Sklavenarbeit verrichten. Und Gott hat das Volk dann aus Ägypten herausgeführt. Er führte sie durch das Rote Meer und er führte sie in ein neues Land, das ihr Zuhause sein sollte. Das verheißene Land. Sie wussten, die Israeliten wussten etwas davon, nicht viel, aber sie wussten, dass das ihren Vorfahren zugesagt wurde, dass sie irgendwann ein schönes Land bekommen sollte. Und diese Führung, die sie da erlebt haben, wurde maßgeblich, wurde definierend für das Volk. Immer wieder im Alten Testament finden wir, dass Gott sich so vorgestellt hat, er hat gesagt, ich bin der Herr, dein Gott, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Hast du manchmal das Gefühl, dass du im Exil lebst? Ich meine, nein, es muss nicht sein, dass man unbedingt von einem Land verjagt wurde. Ich bin mir sicher, dass es auch Menschen hier, die diese Erfahrung gemacht haben. Aber oftmals ist es so, dass wir das Gefühl haben, dass etwas schiefgelaufen ist in unserem Leben. Bei den Israeliten war es so, sie sind zuerst freiwillig nach Ägypten gegangen. Es hat ihnen sogar zuerst das Leben gerettet. Es ging ihnen am Anfang richtig gut. Aber dann lesen wir am Anfang von 2. Mose, von Exodus, dass ein neuer König aufgekommen ist, der Josef nicht gekannt hat. Und das heißt, sie sind dahin gegangen aus freien Stücken, sie sind gerne erstmal dahin gegangen, aber dann haben die Umstände sich verändert. Alles um sie herum hat sich verändert, dass ihr Leben ein ganz anderes wurde. Vielleicht hast du ähnliche Erfahrungen gemacht. Der Job war ganz gut, als man ihn angetreten ist, war eine ganz tolle Erfahrung. Aber der Druck, immer mehr Profit zu zeigen, der Druck, die Aktionäre zufriedenzustellen, steigt immer weiter, dass es von einem verlangt wird, unethische Dinge zu machen, vielleicht sogar illegale Dinge, auf das noch mehr Geld reinkommt. Es ist nicht das, was es am Anfang gewesen ist. Oder vielleicht am Anfang der Ehe warst du ganz zufrieden. Ihr wart ganz glücklich zusammen. Aber im Laufe der Zeit hat sich etwas verändert. Und jetzt suchst du deine Befriedigung woanders. Oder du bist gern mit diesem Freundeskreis zusammen gewesen. Die waren angesehene Leute, wessen Namen bekannt waren. Sie waren dafür bekannt, dass es immer gute Laune gegeben hat und dass es eine schöne Zeit gegeben hat. Es hat das eigene Image auch ein bisschen aufpoliert, mit diesen Leuten zusammen gesehen zu werden. Aber irgendwie wird der Umgangston immer rauer und die Alkohol- und Drogenexzesse nehmen eher zu als ab. Wenn du in einem Umfeld bist, wo du daran gehindert wirst, wo es dir schwerer gemacht wird, ein Gott ehrendes Leben zu führen, wo es dir immer schwerer gemacht wird, ein besserer Mensch zu werden, dann will Gott an dich auch eine Einladung aussprechen. Eine Einladung zu einem Exodus, dass du hinausgehst aus dem, was droht, dich kaputt zu machen. Dass du hinausgehst aus dem, was ihn nicht ehrt in deinem Leben. Er will dich buchstäblich von der Sklaverei befreien. Aber eine Warnung muss hier auch ausgesprochen werden. Es kann uns bewusst werden, dass etwas sich in unserem Leben ändern sollte, dass wir einen neuen Weg einschlagen sollten. Und mit Gottes Gnade kann es uns möglich werden, dass wir die Willenskraft haben, zu sagen, okay, ich gehe einen neuen Weg. Ich steige aus dem, was mich kaputt macht. Aber wir müssen das Negative in unserem Leben, diese negativen Einflüsse, müssen wir mit positiven ersetzen. Nun, ich will hier kein Psychobabbel machen, hab irgendwelche positive Gedanken, dann wird es dir besser gehen. Nein, das ist nicht irgendwelches Einreden, sondern dass du tatsächlich aktiv dein Umfeld änderst. Wenn du in einem negativen Freundeskreis bist, Leute, die dich runterziehen, Leute, die dich von Gott wegziehen, dann musst du einen neuen Freundeskreis suchen. Leute, die dich nicht von Gott wegziehen werden, Leute, die dir helfen werden, wirklich ein besserer Mensch zu sein. Man muss proaktiv werden. Das ist nicht immer einfach. Manchmal ist es sauschwer. Manchmal macht es eine Zeit lang überhaupt keinen Spaß. Weil die Israeliten, als sie in der Wüste dann waren, mehrfach finden wir, dass sie gesagt haben, oh, warum hast du uns überhaupt hier rausgebracht? Es war doch so schön in Ägypten. Wir hatten da genug zu essen. Warum hast du uns überhaupt hier rausgebracht? Und ich könnte es mir vorstellen, ich meine, die Bibel überliefert das in der Form nicht, aber ich könnte es mir denken, dass es ein, zwei Leute gegeben haben, die so ein bisschen die Hand gehoben haben. Wir waren Sklaven, weißt du noch? Wir mussten 7 Tage Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang hart arbeiten. Wir hatten überhaupt kein Selbstbestimmungsrecht. Also vielleicht war es nicht alles so toll. Ach, die Kleinigkeiten, die sind ja gar nichts. Es geht uns jetzt so schlecht. Dem Volk Israel ging das immer wieder so. Und wir müssen dann auch aufpassen. Wenn wir eine zerstörerische Umfeld verlassen, müssen wir auch aufpassen, dass wir aktiv eine wohltuende Umfeld, ein Umfeld, der uns gut tut, aufsuchen und uns da rein investieren. Weil sonst werden die sogenannten Fleischtöpfe Ägyptens immer wieder wie Sirenen zu uns singen. Wir denken, ach, es war ja gar nicht so schlecht. Und wir sind immer sehr schnell in Gefahr, in die zerstörerische Moden unseres Lebens wieder hineinzufallen. Also es ist ganz wichtig, dass wenn Gott uns ein neues Zuhause bietet, dass wir dann wirklich in dieses neue Zuhause hineingehen und nicht so halbwegs ein bisschen was machen, sondern dass wir auch konsequent sind. Konsequent zu sein kann sehr schwer sein, aber das ist das, was sich dann auszahlt in unserem gesamten Leben. Und das ist das, was uns zu diesem neuen Zuhause führt, was Gott für uns vorgesehen hat. Gott will uns ein neues Zuhause geben. Aber um dahin zu kommen, kann ein Exodus notwendig sein. Kann es sein, dass wir eine ziemliche Kraft aufwenden müssen, um dahin zu kommen, wo unser Leben nicht runtergezerrt wird, sondern wo wir ein neues Leben finden, einen neuen Zugang zum Leben. Gott gibt uns ein neues Zuhause und Gott führt uns ins Licht. Sein eigenartiger Aspekt von dem Volk Israel, wenn man sich die Bibel anguckt, dass Gott ihnen immer und immer und immer wieder gesagt hat, betet keine andere Götzen an. Ihr sollt keine andere Götzen neben mir haben. Ihr sollt keine falschen Götter anbeten. Was machen die Israeliten? Sie beten immer und immer wieder falsche Götter an. Und Gott warnt sie immer wieder, wenn ihr das so weitermacht, werde ich euch eure Feinde überlassen. Ich werde meinen Schutz zurückziehen und ihr werdet dann ins Exil geführt werden. Das wurde ihnen auch direkt so gesagt. Und immer wieder haben sie nicht zugehört. Und letztlich ist es dann so gekommen, dass Gott es erlaubt hat, dass sie ins Exil geführt wurde. Nun, dieses Exil ist eigentlich ein historisch gesehen ein recht kompliziertes Gebilde, weil es nicht alles mit einem Mal Schlagbumm sind sie weg, sondern das ist in verschiedenen Wellen passiert, praktisch könnte man sagen. Und sehr, sehr viel, was wir von den Propheten im Alten Testament finden, redet von der Warnung, dass sie ins Exil geführt werden, wenn sie nicht aufhören, und auch von dem, was ihnen im Exil passiert ist. Ich fasse einen Hauptpunkt davon einfach kurz zusammen. Wir kennen es hauptsächlich unter dem babylonischen Exil. Babylon war eine Stadt in dem, was heute Irak ist, und ist zu einer Weltmacht aufgestiegen. Und die sind gekommen und durch Israel gegangen und die haben auch Jerusalem umlagert und zerstört. Die haben die Stadt zerstört, die haben den Tempel zerstört und die haben einen Großteil der Menschen weggeschleppt nach Babylon. So haben sie das damals gemacht, wenn sie sich schützen wollten vor einem Aufstand. Sie haben die ganze führende Leute irgendwo anders hingenommen, meist in ihre Nähe, wo sie gut auf sie aufpassen konnten. Und dann haben sie oft auch andere Leute in einem anderen Land angesiedelt, dass die Völker vermischt waren und nicht mehr so eine Einheit gebildet haben. Und dieses Erlebnis des Exils war auch für Israel ganz maßgeblich und so, er hat eine riesen Auswirkung auf ihr ganzes Selbstverständnis gehabt. Und immer wieder hatte Gott die Propheten Weissagungen gegeben, dass sie dem Volk warnen sollten. Und ich weiß, manche Leute, wenn sie die Propheten durchlesen, denken sie, oh, Menschenskinder, was ist denn das alles, diese ganze Kriegsdrohung und diese ganze zerstörerische Worte. Also ich habe vor einigen Jahren die ganze Propheten durchgelesen und ja, es sind diese Drohungen von Strafe, die sind durchaus da und nicht ohne Grund. Aber was ich da immer wieder auch gesehen habe, wo ich gedacht habe, wow, das gibt dem ein ganz anderes Gefühl, ist, dass mittendrin, unter diesen ganzen Warnungen, hat Gott dann immer wieder gesagt, aber ich werde euch zurückholen. Ich gebe euch nicht auf. Ich gebe euch eine neue Hoffnung. In Jesaja, in Kapitel 9, lesen wir diese Worte. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht. Über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Du erregst lauten Jubel und schenkst große Freude. Man freut sich in deiner Nähe, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht. Gott kommt in unsere Dunkelheit. Gott lässt uns nicht allein, auch obwohl wir uns immer und immer wieder von ihm abwenden. Er kommt uns immer wieder nach und sagt, ich gebe dich nicht auf. Du bist mir zu wichtig. Ich liebe dich, mein Kind, und du musst die Strafe tragen für die verkehrten Dinge, die du gemacht hast. Aber das heißt nicht, dass ich dich nicht liebe. Eigentlich ein Elternteil, das seine Kinder nicht bestraft, wenn sie etwas Verkehrtes tun, das zeugt nicht von Liebe. Es zeugt von Liebe, wenn sie korrigiert werden. Und so geht Gott auch mit uns um. Wir können nicht einfach denken, wie viele Leute in unserer Gesellschaft haben diese Vorstellung von Gott, ist der alte Opa im Himmel, der hat einen netten langen Bart, der sitzt in seinem Schaukelstuhl und sagt, ist alles schon gut, macht was ihr wollt. Zu viele Leute haben diese Vorstellung, anstatt den heiligen Gott zu sehen, der durchaus straft, weil er uns liebt. Es ist, weil er uns liebt, dass er nicht einfach da sitzt, ist alles schon gut, sondern er sagt, macht nicht das, was euch kaputt macht. Wie können wir dann denken, dass wir einfach alles nach unserem eigenen Ermessen und Denken machen können und uns dann wundern, wenn wir am Ende die Quittung bekommen für die Zeche? Wir müssen die Zeche bezahlen. Wenn wir ein verkehrtes Leben führen, wird das Folgen haben. Durchaus. Aber das heißt nicht, dass Gott sagt, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben und legt die Tür zu. Er sagt, kehr um von diesen verkehrten Wegen. Kehr um von dem, was dich kaputt macht und komm zu mir zurück. Und so ist es tatsächlich auch mit den Juden passiert in dem Exil, gerade in dem babylonischen Exil. Sie sind in dieser Zeit rigoros monotheistisch geworden. Sie hatten früher alle möglichen Götter angebetet. Aber dann in dieser Zeit haben sie erkannt, was sie verkehrt gemacht hatten in der Hinsicht. Und sie haben gesagt, nein, es gibt nur den einen wahren Gott. Und nur den werden wir von jetzt an anbeten. Es ist natürlich ein bisschen vereinfacht. Natürlich ist es nicht bei jedem Einzelnen unbedingt der Fall gewesen, aber das Volk insgesamt ist diesen Weg des Lebens dann eingeschlagen. Und Gott hat dann die Tür geöffnet, dass sie aus dem Exil nach Hause gehen konnten. Gott öffnet auch für dich eine Tür, dass du aus dem Exil nach Hause gehen kannst, dass du dich umkehren kannst und den Weg zum Leben finden kannst. Aber mit einem gibt Gott sich nicht zufrieden. So oft sagen wir, na, ich bin nun mal so, wie ich bin, daran wird sich nichts ändern. Also Gott gibt uns eine Botschaft der Veränderung. Er gibt uns eine Botschaft der Erneuerung. Und Gott gibt sich nicht zufrieden mit unserem Zorn, mit unserem Hass, mit unserem Neid, mit unserem Gier, mit unserem Selbstsucht. Er gibt sich nicht damit zufrieden, sondern er sagt, ja, auch du kannst verändert werden. Auch du kannst Erneuerung erfahren. Gott gibt uns ein Zuhause und er führt uns in das Licht. Und dann will er auch durch uns leuchten. Dieses Exodus, von dem wir zuerst gesprochen haben, dann dieses Exil, gerade dieses babylonische Exil, mit diesen Sachen schließt das Alte Testament ab, wo das Volk dann aus dem Exil zurückgekommen ist und wieder Jerusalem und das Land aufgebaut haben. So schließt das Alte Testament ab. Dieses nächste Teil, der große Exodus, der große Exil, von dem wir befreit werden sollen, das finden wir in dem nächsten Teil. Ja, in dem Neuen Testament. Das Volk Israel war zu der Zeit nicht im Exil in dem Sinne. Sie waren in ihrem Land, Aber sie waren auch da unterdrückt. Sie haben auch da in einer Situation gelebt, mit dem die meisten von ihnen nicht zufrieden waren. Und Jesus ist zu ihnen gekommen. Nun, sie hatten die verschiedenen prophetischen Worte über den Messias gehört. Und sie hatten gedacht, wenn der Messias kommt, dann wird er uns befreien. Dann wird er diese fremde Besatzungsmächte rausschmeißen und wir werden wieder selbstständig sein. Wir werden wieder unabhängig sein. Und als Jesus dann gekommen ist, haben die Frommen seiner Zeit ihn überhaupt nicht erkannt, weil er das nicht gemacht hat. Weil er ihre Vorstellung nicht entsprochen hat, sondern hat ganz anders gesprochen. Er hat Sachen gesagt wie: Selig sind, die arm sind. Selig sind, die arm im Geist sind. Er hat von Nächstenliebe gesprochen, hat von Vergebung gesprochen. Er hat davon gesprochen, wenn jemand dich auffordert, sein Gepäck eine Länge, also vergesse ich jetzt, was die genaue Entfernung war.
Eine Meile.
Ja, eine Meile, also gut. Ich kenne eine Meile, aber würde ich euch nicht an. Wenn jemand dich auffordert, sein Gepäck für ihn zu tragen, trage es nicht eine Meile, sondern zwei. Nun, man muss dazu verstehen, dass, was Jesus da gesagt hat, das war nicht, dass man mir nichts, dir nichts einfach die Straße lang geht, indem man sagt, hey du, könntest du mir vielleicht bitte mein Gepäck eine Meile tragen? Ja. Nee, die Römer waren die Besatzungsmacht zu der Zeit. Und jedem römischen Soldaten war es gestattet, dass er jemand von dem Land sich schnappen konnte und könnte dem verpflichten, sein Gepäck eine Meile zu tragen. Danach nicht mehr. Er konnte ihn nicht verpflichten, das weiterzumachen. Aber eine Meile konnte er ihn zwingen, dieses Gepäck zu tragen. Und dass Jesus sagt, trage es nicht eine Meile, sondern trage es zwei Meilen. Oh, die Leute, die das zuerst gehört haben, die werden gesagt haben, spinnst du? Sie sind die Unterdrücker. Sie sind die Leute, die uns das Leben schwer machen. Sie nehmen unser Geld, um ihre Soldaten zu finanzieren. Sie missbrauchen uns, indem sie uns zwingen, ihr Gepäck zu tragen. Und Jesus sagt, hey, guck mal ihr Gesicht an, wenn du ihr Gepäck weiterträgst. Sieh mal, was mit ihnen passiert. Da müssen sie praktisch, weil es wirklich nicht gestattet war, dass sie zwingen, das Gepäck zwei Meilen zu tragen. Wenn die Meile um ist, okay, gib mir mal mein Gepäck wieder. Nee, wir machen einfach weiter, komm einfach mit. Nee, hör auf, gib's mir doch zurück. Die würden die absolut ad absurdum führen. Die würden zeigen, deine Unterdrückung unterdrückt mich nicht. Ich bin frei. Ja, du kannst mein Geld nehmen. Ja, du kannst mich zu Sklavenarbeit verpflichten, aber ich bin dennoch frei. Mein Herz ist befreit von meinem Schöpfer, weil ich weiß, wem ich gehöre. Wie viele Menschen sind es in deinem Leben, die dich unterdrücken wollen? Wie viele Menschen sind es, die deine Kräfte missbrauchen wollen? Wie kannst du von Jesus lernen und ihnen sagen, ich bin frei? Wir können frei sein. Wir können ein Exodus aus der Sklaverei finden. Wir können ein Zuhause finden bei dem, der uns das Leben gibt, bei dem, der uns Freiheit gibt. Ist ein ganz, ganz neues Leben. Ja. Okay, ich weiß, ich muss aufhören. Nächste Woche ist es, Jesus kommt in unseren Alltag, da werden wir noch mehr über Jesus reden. Also lasst euch dafür einladen. Aber Gott führt uns aus der Sklaverei heraus. Er führt uns aus diesem Exil, dieses Gefühl, das wir so oft haben, dass wir an der falschen Stelle wären. Und er sagt uns, du sollst aus deiner Sünde raus. Du sollst aus einem Umfeld raus, wo du immer mehr zur Sünde verführt wirst. Und dass wir ins Licht geführt werden, das ist auch nicht immer so einfach. Ich habe mal die Statistik gehört, ich habe danach gesucht diese Woche und leider nicht direkt gefunden. Aber ich glaube, seitdem es elektrisches Licht gibt, wird in Wohnungen 70% mehr geputzt, als davor der Fall war. Ja. Alle Frauen gehen nach Hause und machen das Licht aus. Aber es ist tatsächlich so, durch das Licht wird der Dreck auffälliger. In unserem Leben ist es auch so. Wenn wir ins Licht geführt werden, ist es nicht immer nur Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, sondern Gott kommt mit seinem strahlenden Licht. Und dann werden auch die dunklen Ecken, wird der Schmutz in unserem Leben sichtbar. Und oftmals wollen wir einfach das Licht ausmachen und wieder in die Dunkelheit gehen, weil das weh tut. Aber lehne diese Befreiung nicht ab. Lass ihn dich durchleuchten. Lass ihn Licht in dein Leben bringen. Und wenn du erkennst, dass es Stellen gibt, wo Veränderung nötig ist, bring das zu ihm. Es ist vielleicht auch notwendig, ich weiß, dass ich dieses Gebet mehrfach gebetet habe, es ist vielleicht notwendig, zu ihm zu gehen und sagen, das ist mir zu viel. Ich schaffe das nicht. Ich kriege das nicht sauber. Ich kann das nicht aufgeben. Du musst in mich wirken. Du musst dieses Wunder vollbringen, weil ohne deine Kraft schaffe ich es nicht. Aber ich weiß, dass du es kannst. Und so schenkt er uns Erneuerung. So führt er uns aus der Sklaverei hinaus. So gibt er uns ein neues Zuhause. Er bringt ein helles Licht in unserem Leben, dass wir wirklich im Licht leben können. Er bietet uns ein Zuhause, das uns nicht genommen werden kann, egal was die Menschen tun. Wenn Gott eine Tür für dich öffnet, kann es ziemlich ungewiss sein. Was ist auf der anderen Seite? Was ist hinter dieser Tür? Es kann ein bisschen unheimlich sein. Ich weiß nicht genau, was kommt. Aber dann wissen wir, er kommt. Denn er kommt in unsere Dunkelheit und bietet uns einen Neubeginn. Bist du bereit, wenn er diese Tür öffnet, hindurchzugehen? Amen.